predige heute über Ruth 4, wie kann es anders sein? Das letzte Mal Ruth 3, da kommt heute 4, das letzte Kapitel. Und ich lese aus unserer alten Lutherbibel auf der Seite 403. Boas ging hinauf ins Tor und setzte sich daselbst. Und siehe, da der Erbe vorüberging, redete Boas mit ihm und sprach: Komm und setze dich etwa hier oder daher. Und er kam und setzte sich. Und er nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzet euch her. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Erben Naemi, die vom Land der Moabiter wiederkommen ist: Beut feil das Stück Feld, das unseres Bruders war, Elimelechs. Darum gedachte ich's, vor deine Ohren zu bringen und zu sagen: Willst du es beerben, so kaufe es von den Bürgern und vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volks. Willst du es aber nicht beerben, so sage mir's, dass ich's wisse, denn es ist kein Erbe ohne du und ich nach dir. Er sprach: Ich will's beerben. Boas sprach: Welches Tages du das Feld kaufst von der Hand Naemis, so musst du auch Ruth, die Moabiterin, des verstorbenen Weib nehmen, dass du dem Verstorbenen einen Namen erweckst auf sein Erbteil. Da sprach er: Ich mag es nicht beerben, dass ich nicht vielleicht mein Erbteil verderbe. Beerbe du, was ich beerben soll, denn ich mag es nicht beerben. Es war aber von alters her eine solche Gewohnheit in Israel, wenn einer ein Gut nicht beerben noch erkaufen wollte, auf das allerlei Sache bestünde, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war das Zeugnis in Israel. Und der Erbe sprach zu Boas: Kaufe du es. Und er zog seinen Schuh aus. Und Boas sprach zu den Ältesten und zu dem Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich alles gekauft habe, was Elimelechs gewesen ist, und alles, was Chilions und Malons von der Hand Naemis. Dazu auch Ruth, die Moabitin, Malons Weib, nehme ich zum Weibe, dass ich dem Verstorbenen einen Namen erwecke auf sein Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern. Und auf dem Tor seines Orts Zeugen seid ihr des heute. Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprachen: Wir sind Zeugen, der Herr mache das Weib, das in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Und wachse sehr in Ephrata und werde gepriesen oder gepreiset zu Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus Peres, den Tamar Juda gebar, von dem Samen, den dir der Herr geben wird, von dieser Dirne. Also nahm Boas die Ruth, dass sie sein Weib ward. Und da er bei ihr lag, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward und gebar einen Sohn. Da sprachen die Weiber zu Naemi: Gelobet sei der Herr, der dir nicht hat lassen abgehen einen Erben zu dieser Zeit, dass dein Name in Israel bliebe. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen, denn deine Schnur, deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, welche dir besser ist, denn 7 Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Naemi ist ein Kind geboren, und hießen ihn Obed, das ist der Vater Isais, welcher ist Davids Vater. Dies ist das Geschlecht Peres. Peres zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nahesson. Nahesson zeugte Salma. Salma zeugte Boas. Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai. Isai zeugte David. Ich habe diese Verse überschrieben mit Gottes unermesslicher Segen. Bevor wir den Text anschauen, wollen wir uns nochmal erinnern, was in Ruth Kapitel 1 und 1 bis 3 geschehen war. Ruth war eine Moabiterin. Die Moabiter waren Götzendiener und Feinde Israels. Sie hatten Israel nach Richter 3 18 Jahre lang besetzt und unterdrückt. Und obwohl das gegen Gottes Willen war, zogen Elimelech und Naemi mit ihren beiden Söhnen während einer Hungersnot von Bethlehem in Israel in Juda in das Land der Moabiter. In Moab starb Elimelech und die beiden Söhne von Naemi und Elimelech heirateten moabitische Frauen. Mahlon heiratete Ruth und Chilion heiratete Arpa. Aber nach 10 Jahren starben auch die beiden Söhne Naemis, Mahlon und Chilion, ohne dass aus beiden Ehen Kinder hervorgegangen waren. In ihrer Not entschied sich Naemi wieder zurück in ihre Heimat nach Bethlehem in Israel, Juda zu ziehen. Und Ruth wollte sie als junge Witwe unbedingt begleiten. Ruth tat diesen Schritt, obwohl sie wusste, dass sie als junge heidnische Witwe es sehr schwer haben würde, in Israel wieder einen Mann zu finden. Aber Ruth hatte zum Glauben an den allmächtigen Gott gefunden, an den Gott der Bibel, der Himmel und Erde gemacht hat, und sie vertraute ihm und sie war bereit, aufgrund ihres Glaubens alle eigenen Pläne für ihren Glauben aufzugeben. Ruth war überzeugt von ihrem Glauben. Und sie sagte zu Naemi in Ruth 1, Vers 16 bis 17, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Der Tod muss mich und dich scheiden. Dieses Bekenntnis von Ruth zum Gott der Bibel war ein Bekenntnis aus tiefster Überzeugung. Sie hatte erlebt, dass es nur einen Gott gibt, der lebt und regiert. Und dass es sich lohnt, ihm ganz zu vertrauen. Dabei hatte dieser Glaube, den die Ruth hatte, hat sie alles gekostet. Sie hat ihre Verwandtschaft zurückgelassen. Sie hat ihren alten Glauben aufgegeben. Sie hat ein Leben in Armut gewählt, bei dem sie hart arbeiten musste, um zu überleben. Auch war sie bereit, als Witwe zu leben, weil sie es als Ausländerin in Israel sicher schwer haben würde, einen Mann zu finden. Aber Ruth beschwerte sich nicht. Sie nahm die Not und die Schwierigkeiten um ihres Glaubens willen auf sich. Ruth war eine Glaubensheldin aus dem Alten Testament. Sie hat das gelebt, was Jesus in Matthäus 10 beschrieben hat. Matthäus 10, Vers 37 bis 39. Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Hier geht es nicht darum, dass wir unsere Eltern und Kinder nicht lieben sollen, sondern es geht darum, dass Eltern und Kinder in ihrem Stellenwert niemals vor Gott kommen dürfen. Das haben viele nicht verstanden. Gott will wirklich, dass wir ihm den ersten Platz geben. Er will das. Er will, dass er immer zuerst kommt. Zuerst in unserem Alltag, zuerst in unserer Zeit, in unserem Umgang mit dem Geld, in unseren Entscheidungen, die wir treffen. Und das will Gott deshalb, er will es deshalb, weil seine Gedanken höher als unsere Gedanken sind. Weil seine Pläne unsere Pläne bei weitem übertreffen. Sie sind besser, als du dir das jemals ausdenken könntest. Gottes Wege sind die besten Wege, die es gibt. Oh, dass wir das doch endlich kapieren würden. Gottes Gebote und was sein Wort sagt, übertreffen alle menschlichen Überlegungen. Deshalb machst du nie einen Fehler, wenn du dich am Wort Gottes orientierst, wenn du das tust, was der haben will. Denn hinter allem, was Gott sagt, steckt immer, immer seine Liebe, seine Fürsorge. Er will das Beste für dich. Er liebt dich. Deshalb spricht Jesus in Matthäus 10, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. wirkliches Leben finden wir nur bei Jesus. Es ist tatsächlich so. Ruth hatte das verstanden. Und das wollen wir von Ruth lernen. Wir vertrauen zuallererst unserem Vater im Himmel, bevor wir irgendwelchen Menschen oder klugen Ratgebern oder noch so nahestehenden Menschen vertrauen. Und Gott wird sich nichts schenken lassen. Gott wird dafür sorgen, dass wir in ihm das Leben finden, das wirkliche Leben finden, das uns ausfüllt und befriedigt und das wirklich Sinn macht. Und dann hat Ruth erlebt, wie Gott sie führt und leitet und wie Gott einen genialen Plan für ihr Leben umsetzt. So macht das Gott immer, wenn wir endlich bereit sind, alle eigenen Wege aufzugeben und ihm zu vertrauen. Und als Ruth mit ihrer Schwiegermutter Naomi in Bethlehem ankam, begann sie auf abgeernteten Feldern von Boas die Ähren aufzulesen, die die Schnitter übrig gelassen haben, damit sie etwas zu essen hatten. So arm waren sie. Ruth hatte das Feld des Boas nicht ausgesucht. Sie war zufällig dort, weil Gott das wollte, weil Gott sie dorthin geführt hatte. Und Boas fiel die Ruth auf als fleißige, anständige Frau und er tat, was er nur konnte, um sie zu unterstützen. Auch hatte Boas gehört, wie Ruth alles vor ihre Schwiegermutter Naomi und vor ihren neuen Glauben aufgegeben hatte und Boas bewunderte die Ruth. Und dann haben wir in Ruth 3 gelesen, wie Naomi Ruth am Ende der Ernte den Rat gegeben hat, sich schön zu machen, um dem Boas zu begegnen und ihn zu bitten, sie zu heiraten. Denn Boas war nicht nur ein vorbildlicher Mann, sondern er war auch ein Verwandter ihres verstorbenen Schwiegervaters Elimelech. Und als Verwandter war er einer der Männer, die nach 5. Mose 25, 5 bis 6 verpflichtet waren, sie als Witwe zu heiraten. Damit sie aus der gleichen Herkunftsfamilie ihres verstorbenen Mannes Kinder bekam, damit das Erbe ihres verstorbenen Mannes in der gleichen Familie geblieben ist. Auch das war alles andere als ein Zufall, dass Ruth nach ihrer Ankunft ihrem potenziellen Ehemann begegnet war und dass Gott das so geführt hatte. Und wie hat Boas auf die Bitte der Ruth, sie zu heiraten, reagiert? Boas konnte sich das sehr gut vorstellen. Er hat es ihr gesagt. Er hat sie gelobt, dass sie nicht junge Männer sucht, sondern zu ihm kommt. Aber da gab es noch einen Verwandten, der Ruth näher stand und der vor Boas das Recht hatte, die Ruth zu heiraten. Und so versprach Boas, das so schnell wie möglich zu klären. Auch hatte Boas versprochen, dass er sie sehr gerne heiraten würde, wenn der näherstehende Verwandte sie nicht haben wollte. Versetzen wir uns doch einmal in die Ruth. Das war nicht einfach. Sie wollte den Boas. Und Boas wollte sie. Und jetzt gab es möglicherweise einen anderen Mann, den sie heiraten sollte. Aber Ruth hatte gelernt, ihrem Gott zu vertrauen. Sie hatte gelernt, Gott nicht ins Handwerk zu pfuschen. Ruth hatte gelernt, dass Gott immer einen guten Weg für uns hat. Und deshalb sagt ihre Schwiegermutter, weil die das inzwischen auch gelernt hatte, in Ruth 3, Vers 18, sie aber sprach, sei stille, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will, denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. Stille sein und beten und Gott vertrauen, das ist oft das Einzige, was wir tun können und das sollen wir auch tun. Und Gott lässt seine Kinder nie im Stich, Gott erhört Gebet und Gottes Wege sind immer die besten, das hat er versprochen. Und jetzt hören wir, was Boas tut und wie Gott die Ruth weitergeführt und geleitet hat. Mein erster Punkt: Gott gehorchen trotz eigenem Nachteil. Vers 1, Boas ging hinauf ins Tor und setzte sich da selbst. Und siehe, da der Erbe vorüberging, redete Boas mit ihm und sprach, komm und setze dich etwa hier oder daher. Und er kam und setzte sich. Boas wollte die Ruth haben, aber er wollte auch Gott gehorsam sein. Auch wenn es dazu führen könnte, dass er die Ruth vielleicht nicht bekommt. Und Boas geht ins Tor, in das Haupttor der Stadt Bethlehem. Denn im Tor wurden alle rechtlichen Fragen und Angelegenheiten entschieden. So hatte das Gott geboten. 5. Mose 16, 18 bis 19. Richter und Amtleute sollst du dir setzen in allen deinen Toren, die dir der Herr dein Gott geben wird unter deinen Stämmen, dass sie das Volk richten mit rechtem Gericht. Du sollst das Recht nicht beugen und sollst auch keine Person ansehen noch Geschenk nehmen, denn die Geschenke machen die Weisen blind und verkehren die Sachen der Gerechten. Und damit auch im Fall von Boas und Ruth alles so ablief, wie Gott es geboten hatte, nimmt Boas 10 Älteste der Stadt als Zeugen hinzu. Und so lesen wir in Vers 2, und er nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, setzt euch her, und sie setzten sich. Und jetzt bringt Boas sein Anliegen vor. Vers 3, da sprach er zu dem Erben, Naemi, die vom Land der Moabiter wiederkommen ist, beut feil das Stück Feld, also bietet ein Stück Feld an, das unseres Bruders war, Elimelechs. Darum gedachte ich's vor deine Ohren zu bringen, sagt Boas zu dem näherstehenden Erbe, und zu sagen, willst du es beerben, so kaufe es von den Bürgern, vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volks. Willst du es aber nicht beerben, so sage mir's, dass ich's wisse, denn es ist kein Erbe ohne du und ich nach dir. Er sprach, ich will's beerben. Boas redet nur von dem Stück Land, das dem verstorbenen Elimelech gehört hatte und dessen Söhne auch gestorben waren. Und dieses Stück Land sollte in der Familie bleiben, nachdem Elimelech keine Nachkommen hatte. So hatte das Gott geboten, 4. Mose 27, und sage den Kindern Israel, wenn jemand stirbt und hat nicht Söhne, so sollt ihr sein Erbe seiner Tochter zuwenden. Hat er keine Tochter, sollt ihr seinen Brüdern geben. Hat er keine Brüder, sollt ihr seinen Vettern geben. Also immer ging es darum, es in der Familie zu lassen. Und Boas sagte dem direkten Erben von Elimelech, dass er das Stück Land, das heute Naomi gehört, abkaufen muss, nachdem Naomi keine Nachkommen hat. Und Boas sagte auch, dass er bereit wäre, als nächster Verwandter dieses Stück Land zu nehmen. Aber der Erbe sagt, ich nehme es, der direkte Erbe, ich will es beerben. Damit war klar, was mit dem Grundstück passiert, das eben Elimelech gehört hatte. Und es sah alles so aus, als ob Boas keine Chance hatte, die Ruth zu bekommen. Denn mit dem Grundstück war nach 5. Mose 25 auch die Verpflichtung verbunden, die Witwe der verstorbenen Söhne zur Frau zu nehmen. Und wenn davon, auch wenn davon der nahegelegene Erbe noch gar nichts wusste. Menschlich gesehen waren die Chancen von Boas, die Ruth zu bekommen, sehr gering. Der nähere Erbe wollte das Grundstück haben und sicher war er auch bereit, die Ruth zu nehmen. Keine Ahnung, was dem Boas durch den Kopf ging, als das geschehen war. Vielleicht begann er zu bereuen, dass er vor die Ältesten der Stadt ging. Vielleicht begann er zu bereuen, dass es ihm so wichtig war, nach Gottes Wegen zu fragen. Vielleicht begann er zu bereuen, sich ganz auf Gott zu verlassen. Manchmal zahlen wir einen hohen Preis, wenn wir an der Wahrheit der Bibel und an den Geboten Gottes festhalten. Und dann ist die Versuchung groß, die Sache selber in die Hand zu nehmen und Gottes Gebote zu missachten. Aber darauf liegt kein Segen Gottes und wir werden eigene Wege der Sünde und des Ungehorsams immer bereuen. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Es gibt keine Alternative zu dem Weg des Gehorsams. Es gibt keine Alternative zu einem Weg, auf dem der Segen Gottes liegt. Das sollten wir uns merken und alle faulen Kompromisse begraben. Wir können uns selber keinen größeren Gefallen tun, als den Weg des Gehorsams zu gehen. Und dann mein zweiter Punkt. Gott führt völlig unerwartet, aber vollkommen und perfekt. Vers 5. Boas sprach: Welches Tages du das Feld kaufst von der Hand Naemis, so musst du auch Hut, die Moabitin, des verstorbenen Weib nehmen, dass du dem Verstorbenen einen Namen erwächst auf sein Erbteil. Boas sagt unter Zeugen vor den Ältesten zu dem direkten Erben: Wenn du das Grundstück von Naemi abkaufst, dann musst du auch die Witwe ihres verstorbenen Sohnes Mahlon zur Frau nehmen. Und diese Frau ist eine Moabiterin, eine Heidin. Vers 6, da sprach er: Ich mag es nicht beerben, dass ich nicht vielleicht mein Erbteil verderbe. Beerbe du, was ich beerben soll, denn ich mag es nicht beerben. Der direkte Erbe wollte auf keinen Fall die Ruth heiraten. Denn er war bereits mit einer jüdischen Frau verheiratet und er wollte seine Ehe und sein eigenes Erbe nicht in Gefahr bringen. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Zweimal sagt der direkte Erbe: Ich mag es nicht beerben. Auf den ersten Blick scheint das nichts Besonderes zu sein. Aber dahinter steckt ein mächtiges Bild, das wir in vielen anderen Stellen in der Bibel wiederfinden. Der direkte Erbe ist ein Bild für Gott den Vater. Israel, das Volk der Juden, ist die Braut des Vaters, das Gott selber auserwählt hat. Aber Israel hat Jesus, den Messias, abgelehnt. Sie wollten die frohe Botschaft von Jesus, der am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, nicht hören. Deshalb hat sich der Geist Gottes an die Heiden gewandt. Wir lesen das in Apostelgeschichte 28, Vers 27 bis 28. Denn das Herz dieses Volks, sind die Juden gemeint, ist verstockt. Und sie hören schwerlich mit Ohren und schlummern mit ihren Augen, auf dass sie nicht dermaleinst sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verständig werden im Herzen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. So sei euch kundgetan, dass den Heiden gesandt ist dies Heil Gottes und sie werden es hören. Und auch wenn es nach Galater 3, 28 keinen Unterschied gibt zwischen Juden und Griechen oder Heiden, so ist es doch so, dass der größte Teil der Gemeinde Jesu aus Heiden besteht. Und Boas ist ein Bild für Jesus, der die Ruth erlöst hat, und die Ruth ist eine Heidin, die nichts anderes ist als ein Bild für die Gemeinde Jesu. Und der direkte Erbe, Gott der Vater, hat schon eine Frau, das Volk der Juden. Und deshalb musste er Ruth, das Volk der Heiden, ablehnen. Und Boas, der ein Bild für Jesus ist, nimmt die Ruth zur Frau und erlöst sie aus ihrer Verlorenheit und Hoffnungslosigkeit. Kommen wir zurück zu unserem Text. Der direkte Erbe lehnt Ruth ab, weil er bereits verheiratet ist und weil er deshalb die Ruth nicht heiraten kann. Der direkte Erbe, Gott der Vater, ist bereits mit dem Volk Israel verheiratet und er kann keine Heidin heiraten, ohne seine bestehende Erbschaft und Ehe zu gefährden. Boas dagegen ist ledig und er kann Ruth zur Frau nehmen, ohne die Rechte einer anderen jüdischen Frau dadurch zu verletzen. Und dann Vers 7. Es war aber von alters her eine solche Gewohnheit in Israel: Wenn einer ein Gut nicht beerben noch erkaufen wollte, auf das allerlei Sache bestünde, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das war das Zeugnis in Israel. Und der Erbe sprach zu Boas: Kaufe du es, und zog seinen Schuh aus. eine interessante Gewohnheit. Mit der Übergabe des Schuhs zeigt der direkte Erbe unter Zeugen, dass er von seinem Recht, das Grundstück zu kaufen und die Witwe zu heiraten, nicht Gebrauch machen wird. Und dass er mit der Übergabe des Schuhs der Person das Recht gibt, das für ihn in Anspruch zu nehmen. Und so gab es keinen Zweifel unter Zeugen, dass Boas das Grundstück von Naomi kaufte und die Ruth heiraten wird. Erinnern wir uns noch an den Anfang der Geschichte. Menschlich gesehen waren die Chancen von Boas auf Ruth sehr gering. Erstens gab es einen näheren Erben, der das Grundstück gerne haben wollte. Und zudem war es damals üblich, dass in solchen Fällen man einfach eine zweite Frau genommen hat. Dass das der direkte Erbe so klar abgelehnt hat, war nicht zu erwarten. Aber so hat es Gott geführt. So wollte Gott es haben. Und so waren alle Sorgen von Boas und Ruth vollkommen unbegründet. Aber wie viel besser war es, dass Boas und Ruth bereit waren, sich Gottes Geboten unterzuordnen? Wie viel besser war es, unter dem Segen Gottes zu leben? So gab es kein Versteckspiel, kein Leben in Sünde, kein eigener Weg des Ungehorsams. Das sollten wir uns merken. Es lohnt sich immer, Gott zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein, auch wenn es so aussieht, als wäre es unser Nachteil. Gottes Wege sind die besten, die uns passieren können. Eigene Wege schaden uns selber am meisten. Hebräer 10, Vers 35: Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und dann der dritte Punkt: Gottes Wege werden zum Zeugnis für viele Menschen. Und Boas sprach zu den Ältesten und zu dem Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich alles gekauft habe, was Elimelechs gewesen ist, und alles, was Chilions und Malons von der Hand Naemis. Boas hat alles gekauft und alles bezahlt, um das Grundstück und um die Ruth zu bekommen. Das Wort Erlösung bedeutet Rückkauf oder Rücknahme. Denn vorher war die Ruth unter dem Besitz von jemand anderem. Deshalb musste er einen Preis bezahlen, um Ruth zu bekommen und sie zu erlösen. Das ist nichts anderes als ein Bild für uns Christen. Bevor du als Christ gerettet wurdest, warst du nach Römer 7, 14 verkauft unter die Sünde, der du gedient hast. Und dann steht in Römer 6, 23, denn der Tod ist der Sünde Sold oder Lohn. Sünde, die nicht vergeben ist, führt immer in den ewigen Tod, das ist die Hölle. In unserem natürlichen, sündigen Zustand leben wir unter dem Zorn Gottes. Und als Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, da hat er den Sold, den Lohn der Sünde, in der Währung seines Blutes bezahlt. Denn sein Blut war die einzige Bezahlung, die einzige Währung, die Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit zufriedenstellen konnte. Und wenn wir uns zu Jesus bekehren, durch Buße über unsere Sünde und durch eine klare Umkehr zu Gott, dann sind wir nach 1. Korinther 6, 20 teuer erkauft durch das Blut Jesu, der ein für alle Mal alle unsere Schuld bezahlt hat. Aber mit dieser Bezahlung sind wir ein Eigentum Jesu Christi. Wir gehören nicht mehr uns selber. Wir sind Leibeigene von unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Geschichte hat Boas das Geld bezahlt, um alles, was Elimelech gehört hat, zu kaufen, inklusive Ruth, die damit seine Frau wurde. Da steht in Vers 10, er sagt: Dazu auch Ruth, die Moabitin, Malons Weib, nehme ich zum Weibe, dass ich dem Verstorbenen einen Namen erwecke und sein Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seines Orts. Zeugen seid ihr das heute. Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten sprachen: Wir sind Zeugen, der Herr mache das Weib, das in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben, und wachse sehr in Ephrata und werde gepreiset zu Bethlehem. Hier werden Rahel und Lea, die beiden Frauen Jakobs, genannt. Jakob wurde ja später in Israel umbenannt. Aber Rahel und Lea waren wie Ruth Heiden. Sie waren Syrer. 1. Mose 25, 20. Aber das ist noch nicht alles. Schauen wir den nächsten Vers an, Vers 12. Und dein Haus werde wie das Peres, den Tamar Juda gebar, von dem Samen, den dir der Herr geben wird, von dieser Dirne. Tamar war auch eine Heidin, die Peres zur Welt brachte, der ein Vorfahre von Boas war. Und jetzt nahm Boas die Moabiterin Ruth zur Frau, und sie wird in Verbindung mit drei anderen heidnischen Frauen gebraucht, die alle zum Stammbaum von Boas gehörten. All das sind Bilder, die auf die Braut Christi, die Gemeinde Jesu, hinweisen, die Gott aus den Heiden berufen hat. Das sind wir, die wir hier sind. Und dann steht noch am Ende von Vers 11: Der Herr mache das Weib, das in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben, und wachse sehr in Ephrata und werde gepreiset zu Bethlehem. Ephrata ist die Region, zu der Bethlehem gehört. Und Bethlehem war später die Stadt, in der Jesus geboren wurde. All das sind keine Zufälle. All das beweist, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und dann lesen wir 400 Jahre später im Buch Micha, Micha 5, Vers 1: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Hier ist Jesus gemeint. Er ist in Bethlehem geboren. Deshalb wird Bethlehem bereits in Ruth Kapitel 4 gepriesen. So etwas kann nur Gott machen. Deshalb ist die Bibel Gottes Wort und kein Menschenwort. Boas erlöst und erkauft die Heidin. So wie Jesus uns Heiden mit seinem teuren Blut ein für alle Mal erlöst und erkauft hat. Und so wird der Weg Ruths, die im Vertrauen auf Gott alles gewagt hat, alles verlassen hat, zum Zeugnis, zum Vorbild für alle, die sich zu Jesus bekehren und ihm nachfolgen und im Vertrauen zu ihm alles wagen. Und jetzt wird es immer besser. Vierter Punkt: Gott belohnt Ruths Glaube und Naemis Buße. Also nahm Boas die Ruth, dass sie sein Weib ward. Und da er bei ihr lag, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward und gebar einen Sohn. Vielleicht erinnern wir uns noch an Ruth 1, Vers 4 bis 5. Dort wird uns berichtet, dass Ruth 10 Jahre mit Mahlon, dem Sohn Naemis, verheiratet war, und sie hatte nie Kinder bekommen. Und jetzt heiratet sie Boas, und sie schläft mit ihm und bekommt sofort einen Sohn. So etwas kann nur Gott machen. Gott macht fruchtbar und unfruchtbar. Das finden wir schon in 1. Mose 29. Da geht es um Lea und Rahel. Psalm 127, Vers 3: Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Gott hat Ruth dieses Geschenk gemacht. Erinnern wir uns, wie es Ruth ging, als sie mit Naemi aus Moab nach Bethlehem gekommen war. Erinnern wir uns, wie Ruth für den Gott der Bibel alles aufgegeben hatte. Erinnern wir uns, wie Ruth bereit war, als heidnische Witwe nach Bethlehem zu kommen. Und jetzt hatte sie einen angesehenen, tiefgläubigen Mann, mit dem sie einen Sohn hatte. Das hatte sie sich so sehr gewünscht. Und sie hatte diese Wünsche eigentlich schon begraben. Aber so treu ist unser Herr. Gott steht zu seinen Kindern. Es gibt keinen, der Gott vertraut und am Ende enttäuscht wird. Das geht nicht. Das hat Gott versprochen. Vers 14, da sprachen die Weiber zu Naemi, gelobet sei der Herr, der dir nicht hat lassen abgehen, einen Erben zu dieser Zeit, dass sein Name in Israel bliebe. Die Tatsache, dass Ruth und Boas einen Sohn bekamen, war eine große Freude für Naemi, die Oma. Und die Nachbarn freuten sich mit ihr. Was war das für ein Unterschied, verglichen mit der Zeit, als Naemi mit Ruth aus Moab zurückkam? Damals sagte Naemi zu ihren Nachbarn, zu ihren alten Nachbarn, heißt mich nicht Naemi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mich sehr betrübt. Naemi heißt freundlich und Mara heißt bitter. Aber von Bitterkeit hören wir nichts mehr. Woher kam das? Sie hatte über ihrem falschen Weg nach Moab zu gehen Buße getan. Und sie lernte wieder Gott zu vertrauen. Und so kehrte Gott ihre Bitterkeit in Freundlichkeit. Naemi war nach Bethlehem zurückgekehrt. Bethlehem heißt Haus des Brotes. Und Gott gab ihr eine Schwiegertochter, die zum lebendigen Glauben an Gott gekommen war. Und die sie so geliebt hat, dass sie sich um sie gekümmert hat. Und auch in schwersten Zeiten zu ihr stand. Das hatten auch ihre Nachbarn gesehen. Und so lesen wir in Vers 15, der wird dich erquicken und dein Alter versorgen, denn deine Schnur, die Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren. Welche ist dir besser, denn 7 Söhne? Die jüdischen Frauen, die Ruth kennengelernt haben, hatten eine ganz hohe Meinung von Ruth. Obwohl Ruth eine Ausländerin war, sagten sie Naemi, deine Schwiegertochter Ruth ist besser als 7 Söhne. Mehr Lob konnte man von jüdischen Frauen nicht bekommen, denn alle wollten einen Sohn, einen Stammhalter, der sie im Alter versorgte. Aber Ruth war mehr wert als 7 Söhne. 7 ist die Vielzahl. Und Naemi war nicht nur reich wegen ihrer Schwiegertochter. Jetzt bekam sie auch noch einen reichen Schwiegersohn, der vor allem einen tiefen Glauben an den allmächtigen Gott hatte. Und auch die Zukunft war gesichert, denn ihr Enkel war der, der sie erquicken und im Alter versorgen würde. So lesen wir es in Vers 15. Und Naemi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Man kann sich das gut vorstellen. Naemi freute sich unbändig über diesen Segen, dass sie nach all der Not das erleben durfte. Und sie behandelte das Kind von Ruth, als wäre es ihr eigenes Kind. Denn Ruth war ja für sie mehr wie nur eine Schwiegertochter. Sie war mehr wert als 7 Söhne. In der Not war sie zu ihr gestanden. Und als Ruth ein Baby bekam, da bekam ihre geliebte Schwiegertochter ein Baby. Und das war mehr, als sie jemals zu hoffen gewagt hatte. Für Naemi war der Sohn Ruths das Kind, das Gott ihnen gegeben hatte. Als Ersatz für die beiden Söhne, die sie ja in Moab verloren hatte. Vers 17, und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, Naemi ist ein Kind geboren und hießen ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher ist Davids Vater. Es waren interessanterweise die Nachbarinnen, die dem Sohn Ruths einen Namen gegeben haben. Und sie nannten ihn Obed, das heißt Diener. Und Obed war der Vater Isais und Isai war der Vater Davids. Und damit wird Ruth als Heidin eingereiht in den Stammbaum Davids, der am Ende ein Vorfahre von Jesus Christus war. Mein fünfter und letzter Punkt, eingebaut in Gottes ewige Erlösung durch Jesus Christus. Dies ist das Geschlecht Peres. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nahesson, Nahesson zeugte Salma, Salma zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Boed zeugte Isai, Isai zeugte David. Hier werden Boas und Ruth in den Stammbaum Jesu eingefügt. Den ganzen Stammbaum von Abraham bis Jesus finden wir in Matthäus Kapitel 1. Dort steht in Matthäus 1, Vers 1, dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann folgen 15 Verse bis Vers 16, wo der ganze Stammbaum von Jesus, von Abraham an aufgezählt wird. Und dort wird auch Ruth genannt. Ruth, die circa 1200 Jahre vor Jesus gelebt hat. Für mich ist die Frage, warum endet das Buch Ruth mit einem Stammbaum? Warum wird erklärt, wie Ruth in den Stammbaum Jesu passt? Weil Jesus das Zentrum der ganzen Weltgeschichte ist. Weil sich an Jesus alles entscheidet. An Jesus entscheidet sich Himmel und Hölle für jeden von uns. Nur wer Jesus um Vergebung gebeten hat und ihn angenommen hat, ist ein Kind Gottes. Und wer zu stolz dafür ist, lebt unter dem Zorn Gottes und kommt ganz sicher in die Hölle. Deshalb fordern wir alle Menschen auf, sich zu entscheiden, bevor es zu spät ist, weil die Zeit der Gnade für jeden Menschen zu Ende geht. Und weil Jesus so zentral und so wichtig ist, deshalb ist die Abstammung Ruths von Jesus für mich auch der zentrale Grund, warum diese Liebesgeschichte von Ruth und Boas mit so vielen alltäglichen Details in der Bibel steht. Und warum Boas ein Bild für Jesus ist, der immer wieder auf Jesus hinweist. Die Liebe Gottes für uns Sünder finden wir nur in einer Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Und die Liebe Gottes für uns Sünder finden wir nur an einem Ort. Und dieser Ort ist das Kreuz auf Golgatha, wo Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Außerhalb von dieser Person und außerhalb von diesem Ort gibt es keine Möglichkeit der Vergebung und Versöhnung mit Gott. 1. Johannes 4, Vers 10. Darin steht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und dann lasst uns zum Schluss noch ein Beispiel an Ruths Glauben nehmen. Sie hat für ihren Glauben alles gewagt, alles aufgegeben. Ihre Eltern, ihre Familie. Ihr Erbe zu Hause, ihre Versorgung, sie hat alles für Gott aufgegeben. Und Jesus verspricht uns, dass sich so ein Glaube immer lohnen wird. Im Neuen Testament, Markus 10, Vers 29 bis 30, Jesus antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, so er verlässt Haus oder Brüder oder Schwestern, das ist genau das, was Ruth gemacht hat. Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange. Wer wirkliches Leben mit Jesus erleben will, der muss aufhören, für diese Welt zu leben und für diese Dinge, die diese Welt zu bieten hat, denn alles wird vergehen. Jesus nachfolgen heißt, sich selber verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, die Last unseres Lebens zu tragen, die jeder von uns zu tragen hat. Und warum sollen wir das tun? Weil Gott immer zu seinem Wort steht. Weil Gott für einen Glauben, der alles für ihn wagt, hundertfach belohnen wird. Arpa hat Naemi verlassen, sie ging zurück zu ihren Göttern nach Moab und wir hören nie mehr etwas von ihr. Ruth ist bei Naemi geblieben, hat sich zu Gott bekehrt und wir finden sie im Alten und im Neuen Testament als lebendiges Beispiel für eine Glaubensheldin. Und dann hat Gott sie noch in den Stammbaum Jesu eingebaut. Das ist doch nicht zu fassen, wie treu Gott ist. Nichts lohnt sich mehr in unserem Leben, als Jesus zu dienen und ihm zu gehören. Deshalb sagt Paulus in Römer 8,18: Denn ich halte es dafür, dass dieser Zeitleiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbar werden. Auch wenn du durch manche Schwierigkeiten gehst, nichts lohnt sich mehr, als Gott zu vertrauen. Und Gott lässt seine Kinder nicht im Stich. Das hat er uns versprochen. Darauf verlassen wir uns. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Beispiel der Ruth, die für dich alles gewagt hat. Und es ist immer schön, eine Geschichte zu sehen, wie sie am Ende dann gelaufen ist. Aber die Ruth hatte viele Jahre, wo sie nicht wusste, wie es ausging, wo sie nur das Vertrauen hatte auf dich. Und du hast das Vertrauen belohnt. Und so machst du es auch bei uns heute. O gib, dass wir keine Abkürzung gehen, keine eigenen Wege gehen, sondern dass wir dir vertrauen und dir den ersten Platz geben. Du sagst, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Darauf verlassen wir uns und wir wissen, dass dein Wort wahr ist und dass du deine Kinder niemals im Stich lässt. In Jesu Namen. Amen.